Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Infosendung vom Mittwoch, den 1. April. Heute mit den folgenden Themen.
Krankenhäuser seien so ausgelastet mit Coronavirus-Fällen, dass für Abtreibungen einfach zurzeit kein Platz mehr sei.
Unter dem Vorwand der Corona-Krise hatten mehrere US-Gliedstaaten Schwangerschaftsabbrüche vorübergehend verboten. Dann, Anfang Juni soll die Bad Bonn-Kilby in Düdingen die Schweizer Open-Air-Saison eröffnen. Trotz Corona ist beim Indie-Festival kaum Hektik zu spüren. Man hat stoisch der Dinge, die da kommen mögen.
Es wäre dann auch forciert, um jeden Preis die Kilby oder überhaupt Festivals durchzuziehen. Es muss ja dann auch in den Köpfen vom Publikum und die Situation muss dann auch irgendwie stimmen.
Sagt Kilby-Chef Daniel Fontana. Und viele von uns hat die Corona-Krise quasi zum Nichtstun verdammt. Warum fällt uns Nichtstun eigentlich so schwer?
Ja, da gibt es schon Befunde, die zeigen, dass so individualistisch geprägte Kulturen, wie wir eine sind, sich damit schwerer tun, wenn sie die Kontrolle abgeben müssen, wenn sie ihre Zeit nicht mehr genau organisieren können.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Rabe Info.
Zuerst aber zu den aktuellen Kurznachrichten. Das Berner Theaterfestival Aue will leben wird aufgrund der Corona-Krise verschoben. Das Festival hätte vom 8. bis 21. Mai stattfinden sollen. Seit der Gründung von Aue will leben im Jahr 1982 ist es das erste Mal, dass das Theaterfestival nicht durchgeführt werden kann. Die Absage ist deswegen besonders bitter, weil Aue will leben für die diesjährige Ausgabe ein massiv höheres Budget zur Verfügung stand. Zur Erinnerung, die Stadt Bern hat den Beitrag an das Festival von 270'000 auf 600'000 Franken jährlich erhöht. Wie die MacherInnen von Aue will leben mitteilten, würde nun an einer alternativen Festivalform gearbeitet. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR kritisiert die Grenzschließung für Geflüchtete. Wegen dem Coronavirus sind die Schweizer Grenzen für Geflüchtete derzeit geschlossen. Wir haben gestern im Rabe Info ausführlich darüber berichtet. Wie das UNHCR-Büro für die Schweiz und Liechtenstein in einer Stellungnahme schreibt, können Staaten grundsätzlich selber bestimmen, wem sie Zugang gewähren. Dazu gehörten auch spezielle Massnahmen, um die öffentliche Gesundheit zu schützen. Diese Massnahmen müssten aber stets verhältnismäßig und nicht diskriminierend sein. Das Völkerrecht sehe vor, dass sie Verfolgte nicht daran hindern dürften, Schutz zu suchen. Und das betreffe unter Umständen auch Asylsuchende, die bereits in einem Dublin-Staat seien, zum Beispiel in Italien. Entsprechende Verpflichtungen stünden auch in der Schweizer Bundesverfassung, schreibt das UNHCR-Büro weiter. Danach dürfe man die Grundrechte nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen einschränken. Um Gesundheitsrisiken einzudämmen, gäbe es andere Massnahmen als Grenzschließungen, wie zum Beispiel Isolierung und Quarantäne. In der Türkei werden aufgrund der Corona-Krise tausende Gefangene freigelassen, das berichtet Amnesty International. Der Grund für die Freilassungen seien die hygienische Situation und die Überbelegung in türkischen Gefängnissen. Berichten zufolge treibe die türkische Regierung einen Gesetzesentwurf voran, der die Freilassung von bis zu 100'000 Gefangenen ermöglichen soll. Ob auch Meinungsgefangene und RegimekritikerInnen darunter sind, ist unklar. Joe Biden baut im Rennen um das Präsidentschaftsamt der USA seinen Vorsprung auf Donald Trump weiter aus. Obwohl Biden seinen Wahlkampf aufgrund der Corona-Krise auf Eis legen musste, hat er an Stimmen zulegen können. Das zeigt eine gestern veröffentlichte Umfrage von Reuters Ipsos. 46% der registrierten WählerInnen würden derzeit Joe Biden ihre Stimme geben, für Donald Trump würden 40% stimmen. Die effektive Wahl erfolgt am 3. November. Derweilen haben die USA einen traurigen Rekord zu vermelden. An einem einzigen Tag starben dort 700 Menschen am Coronavirus. Statistiken zeigen, dass es insgesamt bis zu einer Viertelmillion Tote geben könnte. Und soeben ereilt uns noch diese Meldung. Radio Bern Rabe kauft die TX Group, ehemals Tamedia AG. Wie der Rabe-Vorstand vor wenigen Minuten bekannt gab, ist die Übernahme soeben besiegelt worden. Somit sind ab dem 1. Juni Printmedien wie 20 Minuten, die Berner Zeitung, der Bund, der Zürich-Tipp, die Basler Zeitung und Le Matin neu dem alternativen Berner Kulturradio angegliedert. Damit gewinnt Rabe auf einen Schlag rund 3'500 Vollzeitmitarbeitende dazu. Erste Rückmeldungen der unterschiedlichen Belegschaften fallen positiv aus, so ließ etwa 20 Minuten verlauten, man freue sich darauf, nun fundierten Recherchejournalismus betreiben zu dürfen. Die Basler Zeitung stuft die Übernahme gar wichtiger ein als die Fasnacht. Der Zürich-Tipp lässt ausrichten, in Zürich scheine die Sonne, derweilen Le Matin verlauten lässt, «Salut les copines, nous ouvrions une bouteille». Und damit noch zum Wetter. Die Zeichen stehen auf Frühling. Nach einer frostigen Nacht mit minus 4 Grad wird es heute sonnig. Kein Wölkchen trübt den Himmel. Das Thermometer zeigt 11 Grad. Im Verlauf der weiteren Woche klettert es kontinuierlich. Am Sonntag kann gar mit 18 Grad gerechnet werden. Die Badehose wird aber wohl noch eine Weile im Schrank bleiben müssen. Die Aare misst nämlich derzeit gerade mal arktische 6 Grad.
Rabe Info.
Die Corona-Krise ausnutzen, das scheinen derzeit viele EntscheidungsträgerInnen zu versuchen. So auch in den USA. Das Recht auf Abtreibung steht dort sowieso schon auf wackeligen Beinen. Nun hatten im Zuge der Corona-Pandemie mehrere Bundesstaaten kurzfristig verboten, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Vorgestern kippten allerdings verschiedene Gerichte die Verbote vorerst wieder. Diese stünden im Widerspruch zum geltenden Recht. Doch die konstanten Angriffe auf das Recht auf Abtreibungen werden weitergehen. Darüber sind sich BeobachterInnen einig. Kathrin Hiss berichtet.
Prinzipiell ist eine Abtreibung in den USA legal. Die rechtliche Grundlage dafür stammt aus einem Grundsatzurteil von 1973, wie unser Korrespondent in New York, Max Bönel, erklärt.
Das oberste Gericht, der Supreme Court, entschied damals, dass ein Schwangerschaftsabbruch bis zu dem Zeitpunkt möglich ist, an dem der Fötus lebensfähig ist. Die Richter argumentierten, der Eingriff sei durch das Recht auf die Privatsphäre gedeckt. Das ist ein sehr liberales Grundsatzurteil gewesen. Es nennt sich Roe versus Wade. Und es letztendlich hat es das Recht auf Abtreibung in den ganzen USA garantiert.
Seit 1973 nehmen AbtreibungsgegnerInnen dieses Urteil aber immer wieder unter Beschuss. Ihr Ziel ist es, dass das oberste Gericht den Entscheid überarbeitet.
Die einzelnen Bundesstaaten haben natürlich föderale Rechte und einzelne Kompetenzen. Und dort, wo die Rechten sehr stark sind, versuchen sie mit restriktiven Gesetzen auf einzelstaatlicher Ebene den obersten Gerichtshof sozusagen herauszufordern, sich mit dem Abtreibungsrecht wieder zu befassen. Das heißt, die Abtreibungsgegner verankern sich in den Einzelstaaten, wo es jeweils eine ganz andere Abtreibungsgesetzgebung gibt und hoffen darauf, dass das oberste Gericht irgendwann einmal einlenkt.
Vor rund einer Woche hoben nun mehrere Bundesstaaten das Recht auf Abtreibung auf, zum Beispiel Texas, Ohio und Mississippi. Sie argumentierten mit dem medizinischen Notstand der Corona-Krise.
Die Krankenhäuser seien so ausgelastet mit Coronavirus-Fällen, dass für Abtreibungen einfach zurzeit kein Platz mehr sei. Außerdem sei das vor allem notwendig, weil es nicht genügend Schutzkleider für Krankenhauspersonal gäbe. Und deshalb müssten Abtreibungen als non-essential, also als nicht unbedingt notwendig, eingestuft werden. Aber um was es wirklich geht, das sagte zum Beispiel der Gouverneur von Mississippi, Tate Reeves. Ich habe mir das Zitat rausgesucht. Übersetzt hat er gesagt, wir tun alles in unserer Macht Stehende, damit Mississippi zum weltweit sichersten Ort für das ungeborene Kind wird.
Laut verschiedenen Medienberichten waren mehrere hundert Schwangere von diesem sofortigen Verbot betroffen. Sie alle hatten bereits einen Termin in einer Abtreibungsklinik. Ihr Recht, welches auf einem Grundsatzurteil beruht, hatten die Entscheidungsträger unter dem Vorwand der Corona-Krise aufgehoben. Es ging aber kein Aufschrei durch die US-Gesellschaft deswegen, berichtet unser Korrespondent Max Böhnel. Der Virus überschatte alles.
Organisationen, die seit Jahren, seit Jahrzehnten für die Aufrechterhaltung des Abtreibungsrechts kämpfen, in Texas, Ohio, Mississippi und auch US-weite Organisationen, weisen natürlich darauf hin und schicken Presseerklärungen an die Medien. Aber das geht alles unter. Es kommt hier und dort zu einer Meldung in den Zeitungen und im Fernsehen auch. Aber letztendlich geht das alles unter, wie vieles andere auch. Die Aushöhlung des Abtreibungsrechts, glaube ich, ist nur ein Aspekt dieser Krise, beziehungsweise wie die Rechten sie in jeder Beziehung zu nutzen versuchen, um ihre eigene Agenda weiterzutreiben.
Vorgestern haben nun die zuständigen Gerichte die Abtreibungsverbote unter anderem in Texas und Ohio wieder gekippt. Trotzdem werden die Angriffe auf das Recht auf Schwangerschaftsabbruch weitergehen. Und möglicherweise werden diese Angriffe auch bald erfolgreich sein.
Ja, der Supreme Court hat ja das Recht, sich mit Fällen zu befassen oder Fälle auch abzulehnen. Das heißt, sich nicht damit zu befassen. Und in puncto Abtreibungsrecht, und da gehe ich nochmal auf das Grundsatzurteil von 1973 zurück, in puncto Abtreibungsrecht hat sich das Gericht seitdem noch nicht über das damit garantierte Bundesrecht geäußert. Aber viele befürchten, und zu Recht finde ich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sich das Gericht wieder damit befasst und Einschränkungen vornimmt oder sogar die Abschaffung des Abtreibungsrechts beschließt. Denn im Supreme Court sind die Ultrakonservativen inzwischen in der Mehrheit, seit Trump mit seinen zwei Ernennungen von Richtern das Kräftegleichgewicht verschoben hat.
Soweit Max Böhnel, unser Korrespondent in den USA.
Rabe Info.
Gleich geht es hier um die Bad Bonn-Kilby, beziehungsweise um die Frage, ob diese denn ungeschoren aus der Corona-Misere herauskommt. Definitiv nicht ungeschoren davon gekommen sind weltweit viele MusikerInnen, welche sämtliche Konzerte absagen mussten. So auch Pablo Nouvel, dessen neues Album Obsolet morgen erscheint. Wir hören exklusiv vorab rein, da ist Pablo Nouvel mit Fossil Fuel.
We'll be right back.
Rabe Info.
Ein großes Fragezeichen schwebt über der diesjährigen Schweizer Open Air Saison. Viele Veranstaltende sitzen aktuell wie auf Nadeln und warten angespannt auf den 19. April, wenn der Bundesrat verkündet, wie es weitergeht in der Corona-Krise. Eines der ersten großen Festivals im Jahr ist jeweils die Bad Bonkilby in Düdingen, das Mekka der LiebhaberInnen von musikalischen Perlen abseits des Mainstreams. Wie geht es denn dort den Veranstaltenden im Moment? Wilmar Rall sprach mit Daniel Fontana, Kopf- und Programmverantwortlicher der Bad Bonkilby.
Daniel Fontana, in 2 Monaten soll die Bad Bonkilby die Schweizer Open-Air-Saison eröffnen. Anfangs März wirkten Sie in den Medien noch sehr entspannt. Wie geht es Ihnen jetzt, Anfangs April?
Also heute bin ich zum Beispiel, fühle ich mich auch wiederum sehr entspannt, aber das hat vielleicht mit meinem Biorhythmus zu tun. Wie es um unser Festival, um die Bad Bonkilby aussieht, kann ich selber sowieso nur beurteilen, wo wir stehen mit unserer Arbeit. Da wären wir eigentlich ziemlich bereit. Aber wir warten halt auf den Entscheid des Bundesrates. Erstens schon mal vom 19. April, der dann auch unsere Bar betrifft. Also optimistisch sind im Moment wahrscheinlich eher weniger Leute, dass wir einen Festivalsommer in der Schweiz erleben werden.
Sie haben die nächsten Daten angesprochen. 19. April wird der Bundesrat entscheiden, inwiefern es weitergeht in der Corona-Krise. Gibt es denn bei euch wie einen Point of No Return, wo ihr sagen müsst, okay, bis dann können wir zuwarten und ab dann müssen wir das Ganze stoppen?
Ja, wir haben uns entschieden, dass wir am 30. April nach diesem Entscheid vom Bundesrat auch kommunizieren werden, ob wir die Kilby machen oder nicht. Also Anfang Mai ist für uns schon so der letzte Moment, nicht wo wir könnten, aber es macht dann auch keinen Sinn, viel länger abzuwarten, weil dann wissen wir ja ungefähr, wie die Situation aussieht. Es wäre dann auch forciert, um jeden Preis die Kilby oder überhaupt Festivals durchzuziehen. Es muss ja dann auch in den Köpfen vom Publikum und die Situation muss dann auch irgendwie stimmen. Aber klar ist schon, die Bewilligung ist das Grundsätzliche, was wir brauchen. Und wie gesagt, bis Ende April, Anfang Mai, und dann sagen wir Bescheid.
Habt ihr denn jetzt wegen der Corona-Krise zum Beispiel mit Bands, mit dem Catering, mit den BühnenbauerInnen andere Abmachungen getroffen, als ihr das normalerweise tut?
Wir haben unsere Abmachungen nicht geändert. In gewissen Situationen haben wir noch einmal darauf hingewiesen, also dass wenn wir einen Teil der Gage schon bezahlen mussten oder wenn wir darum gebeten wurden, haben wir auch ausdrücklich nachgefragt, ob es für Sie auch klar ist, dass wir dann diesen Teil wieder zurückerhalten. Aber sonst sind die Verträge eigentlich alle ziemlich klar. Also wir haben jetzt in sehr wenigen Fällen schon Geld ausgegeben und mit den Caterern, wenn es nicht stattfindet, dann sind wir auch nicht verpflichtet, dass irgendwie Geld fließt. Also jeder hat halt seinen eigenen Scherbenhaufen vor der Türe und schaut, dass er damit anfangen kann. Kommt dann halt auch darauf an, welcher den größeren Scherbenhaufen hat und der mit dem kleineren wird dann, das hoffe ich persönlich auch, dem anderen mit dem größeren ein bisschen helfen, über die Runden zu kommen. Also, aber im Moment können wir den Schaden ja auch nicht abschätzen, falls es dann nicht stattfinden wird.
Ist es überhaupt nicht möglich, den Scherbenhaufen abzuschätzen, was es auch fürs Bad Bonn bedeuten könnte? Weil das ist ja quasi die Quersubventionierung auch des laufenden Betriebes im Bad Bonn durchs Jahr, oder?
Ja, das stimmt. Also die Kilby ist voll entscheidend, in welcher Art halt wir ein Programm in unserem Konzertlokal anbieten können. Wir sind ja in den letzten Jahren oder in vielen Jahren ziemlich risikohaft gewesen, also mit den Entscheidungen auch im Programm. Also wir haben ziemlich radikal eigentlich einfach gebucht, ohne darauf zu schauen, wie viel Publikum die Bands dann halt auch bringen. Also eher der Inhalt war eigentlich für uns das Wichtige. Also der Schaden wäre schon ziemlich erheblich, weil halt ein großer Betrag in den letzten Jahren von der Kilby in die Programmation floss.
Als der Vorverkauf startete, war die Weisung des Bundes ja bereits, Veranstaltungen über 1'000 Menschen können nicht stattfinden. An der Bad Bonkilby tummeln sich rund 9'000. Trotzdem waren die Tickets wie üblich innerhalb Minuten ausverkauft. Hat Sie das erstaunt?
Ja, ich war schon ein bisschen überrascht, dass es trotzdem so schnell ging. Mir geht es ja persönlich nicht unbedingt um die Geschwindigkeit, die es braucht, die Tickets zu verkaufen. Es geht ja eigentlich auch darum, ja, dass wir einfach ein Publikum haben, das auch wirklich Interesse hat an dem, was wir machen. Aber ich glaube, wir haben eine sehr treue Volksschaft und ich war auch ein bisschen gerührt, dass die Leute eigentlich positiv denken. In den letzten 2,5 Wochen hat sich halt, oder ja, 2 Wochen sind es eigentlich erst seit dem Vorverkaufsbeginn, hat sich halt schon einiges geändert, aber es gibt doch, also viele Leute sind immer noch positiv und denken immer noch, dass es stattfinden wird und wir müssen auch noch ein ganz kleines bisschen so denken, um auch bereit zu sein, falls es so wäre, weil entscheiden tut wirklich der Bundesrat und unser Entscheid, ob wir dann den Bands halt offiziell dann auch absagen, dieser Entscheid ist für mich auch davon abhängig, wie die Behörden entscheiden.
Daniel Fontana ist Kopf- und Programmverantwortlicher der Bad Bonn-Kilby. Übrigens, einen Plan B gebe es nicht, sagt Daniel Fontana. Falls die Kilby Anfang Juni nicht stattfinden könne, dann finde sie halt einfach nächstes Jahr wieder statt. Aktuelle Infos und das Programm gibt's online unter kilby.badbonn.ch.
Rabe Info.
Während ÄrztInnen und Pflegepersonal derzeit schuften bis zum Umfallen, ist bei vielen Menschen eine ungekannte Ruhe eingekehrt. Nach der Vollbremsung befindet sich die Leistungsgesellschaft im Stillstand. Und doch fühlen sich aktuell wohl viele Menschen geradezu zum Warten verdammt und hoffen darauf, dass es möglichst bald wieder losgehe. Warum uns dieser Stillstand so Mühe macht, Wilmar All fragte nach bei Fred Mast, Professor für kognitive Psychologie an der Universität Bern.
Ja, ein Faktor dabei ist sicher, dass wir die Kontrolle über die Situation nicht mehr haben. Wir wissen nicht, wann diese Zeit fertig ist und das löst natürlich Unbehagen auf. Es kann auch in einzelnen Fällen zu Langeweile kommen und Langeweile ist ein sehr verpönter Zustand, der geht mit unangenehmen Gefühlen einher.
Sie haben gesagt, dass diese Ungewissheit eine große Rolle spielt, dass das Warten uns schwerer fällt. Können Sie das noch etwas ausführen?
Ja, das Ende ist eben nicht fixiert und das führt eben zu einerseits zu Kontrollverlust. Wir können unser Leben nicht so kontrollieren, wie wir das üblicherweise tun und auch zu Planungsunsicherheit, oder? Gleichzeitig planen wir ja weiterhin. Wir denken uns verschiedensten Szenarien aus, was wir in Zukunft tun werden, aber wir können diese nicht mit der Realität abgleichen. Die Realität ist momentan zu unsicher.
Kann man denn das mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen, Charakterzügen erklären, wie Menschen mit dem Stillstand, mit dem Warten umgehen?
Ja, das kann man. Wir haben sogar Untersuchungen an der Universität Bern gemacht. Es hat sich gezeigt, dass Personen mit einem gut ausgeprägten Fantasievermögen auf Langeweile weniger anfällig sind. Das heißt, sie erleben auch eine Wartezeit als kürzer als Personen, die eben über weniger Fantasie verfügen.
Gleichzeitig hätten wir im Moment ja so viel Zeit, endlich die vielen Dinge zu tun, für die wir sonst keine Zeit haben. Warum paralysiert denn dieses verordnete Nichtstun unter Umständen viele Leute?
Es ist eben wichtig, dass man sich auch in dieser Zeit Aufgaben setzt, kleine Projekte macht, die die Zeit etwas strukturieren können. Etwas schreiben, ein Buch lesen, eine Sprache lernen oder die Wohnung neu einrichten. Alle diese Dinge sind möglich, aber es ist eben, man muss sie eben sich Ziele setzen, den Tag strukturieren. Dann geht die Zeit auch besser um. Wenn man das nicht tut, dann kann man eben trotzdem in ein Loch fallen.
Inwiefern ist es denn kulturell bestimmt, ob wir besser oder schlechter warten können, beziehungsweise nichts tun können?
Ja, da gibt es schon Befunde, die zeigen, dass so individualistisch geprägte Kulturen, wie wir eine sind, sich damit schwerer tun, wenn sie die Kontrolle abgeben müssen, wenn sie ihre Zeit nicht mehr genau organisieren können. Bei kollektivistisch orientierten Kulturen scheint das weniger der Fall zu sein. Dort ist die Zeit, so, man sagt oft, eher zirkulär organisiert, dass es einfach ein Kommen und Gehen ist und man etwas cooler mit solchen Situationen umgehen kann.
Inwiefern ist denn unsere Einstellung zum Warten, zum Nichtstun geprägt vom Kapitalismus und der Leistungsgesellschaft?
Ja, schon. Wir bewegen uns ja sicher auf die 24-Stunden-Gesellschaft zu. Und die wird natürlich vom Konsum getrieben. Und eine ganz schwere Auswirkung davon ist der Schlafmangel. Im letzten Jahrhundert hat sich die Schlafdauer um 2,5 Stunden reduziert. Und wir schlafen im Schnitt weniger als 7 Stunden. Und das wiederum hat natürlich negative Folgen auf das Immunsystem zum Beispiel, aber Schlafmangel ist auch ein Risikofaktor bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz und Krebs.
Können wir denn aus der Corona-Krise vielleicht auch etwas mitnehmen für die Zeit danach, was zum Beispiel die Einstellung zum Nichtstun betrifft?
Ja, das ist schwer abzusehen, würde man jetzt wohl sagen, dass wir etwas mitnehmen würden. Aber wenn die Zeit kommt, der Mensch ist auch eine sehr gut funktionierende Verdrängungsmaschine. Und es kann natürlich auch sein, dass man wieder sehr schnell in den alten Trott zurückfällt. Trotzdem wird es sicher etwas bleiben, denke ich, vielleicht auch, dass man die ganze Freizeithektik, die uns ja auch irgendwie dominiert, was machen wir mit den Kindern, in welchen Adventure-Park gehen wir, in welches Restaurant und wohin fliegen wir in die Ferien, dass man das vielleicht etwas anders angeht. Mit dem Nichtstun, ja, es ist momentan sehr schwierig. Wir haben fast diese leeren Zeiten, die wir vielleicht sonst noch haben, beim Pendeln zur Arbeit, beim Warten auf den Bus, beim Warten vor dem Kopiergerät und so weiter. Die sind jetzt noch ganz weggefallen und das ist auch zunehmend schwer in dieser Zeit, dass man selbst diese kleinen Pausen, die das Leben sonst mit sich bringt, die fallen jetzt auch noch weg in dieser Zeit, in der man eben oder viele Leute eben nicht ihrem üblichen Beruf nachgehen können.
Fred Mast ist Professor für kognitive Psychologie an der Universität Bern. Soeben hat er ein neues Buch veröffentlicht, «Black Mamba» oder «Die Macht der Imagination, wie unser Gehirn die Wirklichkeit bestimmt». Erschienen ist es im Herder Verlag.
Radar Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Mittwoch, den 1. April. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie weitere Beiträge, Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hiss und Wilmar All. Morgen machen wir an dieser Stelle einen Zeitsprung, blicken zurück auf die Anfänge des Ökostroms und sprechen mit einer Meditationslehrerin darüber, warum Meditation derzeit gut täte. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag, habt Sorge, bleibt gesund. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.